Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
Mit Vera Linz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in der Reihe Wissen macht Gerechtigkeit, die der gemeinnützige Verband Wikimedia Deutschland zusammen mit Deutschlandfunk Kultur veranstaltet. Für unser Thema heute nenne ich ein Stichwort, bei dem bei vielen die Alarmglocken angehen. Das Stichwort lautet Palantir. Palantir ist die Software des gleichnamigen Technologiekonzerns aus den USA, gegründet unter anderem von Peter Thiel, der sich wiederum einen Namen gemacht hat als einflussreicher Unterstützer von Donald Trump und als wichtiger Kopf der libertären Bewegung in den USA. Die Software Palantir dient dazu, große Datenmengen zu analysieren und wird seit einiger Zeit auch in Deutschland zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt. Ein Umstand, der Sorge bereitet, der aber auch dafür steht, dass im digitalen Zeitalter neue Ermittlungsmethoden eingesetzt werden, um uns vor Cybercrime und Kriminalität zu schützen. Doch wie weit darf der Staat dabei gehen? Wo droht digitale Überwachung, Grundrechte zu verletzen? Oder anders gefragt, wo verläuft die Grenze zwischen moderner Polizeiarbeit und digitalem Überwachungsstaat? Und wie viel Sicherheit ist überhaupt möglich? Das wollen wir heute hier diskutieren, und bei mir im Studio ist Konstantin von Notz. Er ist Mitglied des Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen und stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig ist. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag.
Und uns zugeschaltet aus Nürnberg ist Dennis Kenji Kipke. Er ist Professor für IT-Sicherheitsrecht und Research Director am Cyber Intelligence Institut in Frankfurt. Hallo nach Nürnberg.
Hallo nach Berlin.
Verschiedene Aspekte der digitalen Sicherheit möchte ich hier diskutieren. Ich beginne mit Europa und der Frage, wie dort künftig mehr Sicherheit im Digitalen hergestellt werden soll, um dann nach Deutschland zu kommen und den Vorhaben, die von der Ampel und der jetzigen Bundesregierung in Sachen Sicherheit geplant worden sind und werden. Und da kommt dann auch Palantir ins Spiel. Und schließlich würde ich gerne einen Ausblick machen und fragen, wie weit sind wir entfernt vom gläsernen Bürger und was bedeutet das für unsere Demokratie? Konstantin von Notz, lassen Sie uns mit Europa beginnen. Hier steht in den nächsten Tagen eine Entscheidung an. Am 14. Oktober treffen sich die zuständigen Minister im EU-Rat, um darüber abzustimmen, ob die sogenannte Chatkontrolle eingeführt werden soll. Was genau soll da passieren in der Chatkontrolle?
Na, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, soll die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei bestimmten Messenger-Diensten aufgebrochen werden, beziehungsweise mit Hintertüren versehen werden, damit man da von staatlicher Seite, von Sicherheitsbehördenseite im Zweifel reingucken kann. Das ist ein hochproblematischer Vorgang offensichtlich, denn gerade in diesen unsicheren Zeiten und bei den Bedrohungslagen, die wir haben und bei aller Spionage, die wir jeden Tag sehen, ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung natürlich die Gewähr dafür, dass wir noch vertraulich irgendwas kommunizieren können.
Aber was verspricht man sich davon? Warum jetzt die Chatkontrolle? Für welches Delikt sozusagen will man das genau schaffen?
Ja, argumentiert wird es immer im Zusammenhang mit der Gewaltdarstellung von Kindern. Das ist natürlich auch ein Bereich, der viele Menschen zu Recht emotional bewegt. Das war auch immer das Argument für die Vorratsdatenspeicherung. Man muss sagen, dass vollkommen unklar ist und es gibt auch keine Evidenz dafür, dass in dem Bereich durch das Aufbrechen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung tatsächlich mehr in dem Bereich aufgeklärt werden kann. Denn man muss sehen, es gibt personelle Engpässe, es gibt große Engpässe bei der Auswertung schon vorhandener Daten. Die Keller der Staatsanwaltschaften stehen voll mit beschlagnahmten Computer, die nicht ausgewertet werden können aufgrund mangelnder Technik oder mangelnden Personals. Also es gibt viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte, um hier effektiver gegen diese schlimme Form der Kriminalität vorzugehen, ohne gleichzeitig allen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern, allen Europäerinnen und Europäern die Möglichkeit der vertraulichen Kommunikation zu nehmen.
Und wie bekämpft man bisher Bilder mit Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder?
Ja, da sind die Behörden ja durchaus in vielen Fällen in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen und haben diese hochgradig kriminellen und mit einer großen Verdeckungsabsicht und Aufwand agierenden Netzwerke europaweit auch durch gute internationale Kooperationen sind da Schläge gelungen. Aber völlig klar, man kann sich damit nicht zufrieden geben, sondern man muss hier hart weiter vorgehen. Trotzdem bleibe ich dabei. Es gibt 5 andere Dinge, die man dringend machen könnte, um hier effektiver zu werden. Wir brauchen auf kommunaler Ebene auch Anlaufstationen für Kinder, die Probleme überhaupt adressieren können an öffentliche Stellen, Lehrkräfte, die Behörden einen Hinweis geben können, dass sie vermuten, dass da ein Problem sein könnte. All das gibt es häufig nicht wegen finanzieller Engpässe und Mängel. Und wir brauchen eben eine Justiz, die ausgestattet ist, um diese Verfahren entschlossen und schnell voranzubringen und dann auch zu scharfen Verurteilungen zu kommen. Deswegen mit dem Argument, eben die komplette vertrauliche Kommunikation auszuhebeln, ist aus unserer Sicht ein Unterfangen, das großen Schaden anrichtet.
Dennis Kenji-Kipka, wie würden Sie das bewerten? Die Kritik ist ja auch aus der Zivilgesellschaft sehr groß gegen die geplante Chatkontrolle. Welche Gefahren würden Sie sehen?
Also es ist ja so, dass wir in Deutschland schon seit langer Zeit ein Datenschutzgrundrecht haben. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon 1984 bestimmt, dass es ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gibt. Und das bedeutet, dass jede Bürgerin, jeder Bürger grundsätzlich selbst darüber entscheiden darf, welche Daten von ihm ihr veröffentlicht werden und verarbeitet werden, auch an Dritte weitergegeben werden. Diese Rechtsprechung wurde im Jahr 2008 dann sogar noch erweitert. Man hat eben gesagt, da ja der Computer, mittlerweile das Smartphone, das ausgelagerte Gedächtnis eines Menschen ist, weil wir sehr viele intime, sensible Daten auch dort speichern, muss eben die Integrität von solchen Geräten in jedem Falle sichergestellt werden. Und wie Herr von Notz auch bereits gesagt hatte, geht es letzten Endes darum, dass wir eben durch dieses Client-Side-Scanning, und das ist ja diese technische Funktionsweise, um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzubrechen, letzten Endes dafür sorgen, dass eben dem Nutzer, der Nutzerin, diese Kontrolle über seine eigenen Daten entzogen wird. Weil die Überwachung würde damit der Regelfall werden und die Nichtüberwachung dann zur Ausnahme. Und das widerspricht eben sämtlichen Erwägungen, die das Bundesverfassungsgericht im Bereich des digitalen Grundrechtsschutzes schon seit Jahrzehnten mittlerweile entwickelt hat.
Das ist natürlich die rechtliche Perspektive auch. Aber nun geht es ja um eben Bilder mit Gewaltdarstellungen, auch gegen Kinder. Da würde jetzt die Politik argumentieren, das ist es uns doch wert, das wirklich zu bekämpfen. Das ist uns diese Sicherheit, die Verschlüsselung uns wert. Ist das kein Argument?
Also letzten Endes muss sich jede staatliche Maßnahme eben am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit messen lassen. Und das ist ein rechtsstaatliches Prinzip. Und es gibt eben keine grundrechtlichen Interessen, die 1:1 abschaltbar oder ähnliches sind. Und wir erleben eben immer stärker, dass gesagt wird, wir müssen immer neue Überwachungsmethoden einziehen. Wir müssen immer neue Überwachungsbefugnisse schaffen. Aber es wird eben wenig auf die Effektivität des Ganzen tatsächlich geachtet. Und es gibt beispielsweise auch Ansätze, insbesondere auch im Bereich der Zivilgesellschaft heraus, zu sagen, wir müssen eben auch jenseits einer Überwachungskultur Konzepte fördern, eben auch damit solche Dinge wie sexualisierte Gewalt gegen Kinder im Online-Bereich nicht mehr geschehen. Und das Problem ist, man beseitigt damit nicht die Ursache. Und zum anderen ist es auch so, und das sehen wir vielfach auch im Bereich digitaler Kriminalität, die Cyberkriminellen lassen sich eben auch neue Maßnahmen, neue Möglichkeiten einfallen, um solche Überwachungskonstrukte dann letzten Endes zu umgehen. Das kann man sich so ähnlich übertragen auch vorstellen, wie sich Kriminelle natürlich auch auf eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum einstellen können, wenn sie beispielsweise ihre Straftaten vorbereiten.
Es gibt sicherlich in dem Bereich auch andere Formen von Kriminalität und auch gerade im Zusammenhang, sage ich mal, mit kriegerischen Aktivitäten Russlands im Augenblick in Europa, die uns natürlich vor große Sicherheitsherausforderungen stellen. Und auch da müssen Sicherheitsbehörden aktiv sein. Trotzdem ist eben die Frage, jetzt im Hinblick auf die rechtsstaatliche Verhältnismäßigkeit, ob ich flächendeckend und pauschal die Möglichkeit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beende und damit ja auch die Behörden selbst vor unlösbare Dilemmata stelle. Denn Behörden, Nachrichtendienste, Staatsanwaltschaften, alle sind darauf angewiesen, kommunizieren zu können, ohne dass Russland und China mitlesen. Und wie man damit umgeht, darauf ist noch nichts gefunden worden. Und deswegen höre ich mir an, die Diskussionen, die es bei dem individuellen Zugriff sozusagen auf bestimmte Kommunikation gibt, aber hier eben grundsätzlich mit der Chatkontrolle das für alle zu beenden, das ist auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten einfach ein sehr, sehr problematischer Schritt.
Und das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Meredith Whittaker, die Präsidentin der gemeinnützigen Signal Foundation, das ist die Stiftung, die die Signal-App entwickelt und betreibt, über die man eben verschlüsselt und sicher kommunizieren kann, was bestimmt auch viele Menschen aus dem Bundestag oder in der Regierung tun, kann ich mir vorstellen. Sie sagte jedenfalls in diesen Tagen, wo sie in Deutschland unterwegs war und viele Interviews gegeben hat, dass Signal Europa verlässt, wenn die Chat-Kontrolle kommt und dann diesen Dienst hier nicht mehr anbieten wird. Was hätte denn das für Folgen?
Ja, das führt am Ende dazu, dass eben niemand, auch kein Mitglied der Exekutive, die Sicherheit hat, national, international gesichert, gefeit vor Spionage und illegitimen Zugriff kommunizieren zu können. Und das, ehrlich gesagt, die vertrauliche Kommunikation, das ist eine solche Grundlage unserer freiheitlichen Werteordnung, dass man das nicht einfach sozusagen vom Tisch nehmen darf. Und deswegen wird ja über die Chatkontrolle auch seit Jahren so hart gerungen und das so scharf diskutiert, weil es eben nicht um irgendein zusätzliches Sicherheitsgesetz geht, sondern es geht um die grundsätzliche Frage, ist es möglich, vertrauensvoll zu kommunizieren, ohne dass jemand mitliest? Und ich glaube, dass wenn die Chatkontrolle jetzt so kommen sollte, dann wird das die Gerichte scharf beschäftigen. Und auch das ist ehrlich gesagt ein Vorgang, der in den letzten Jahren sich als immer fragwürdiger erwiesen hat. Nämlich, dass der Gesetzgeber Gesetze macht, von denen er weiß, dass er sich auf maximal dünnes Eis begibt. Und dann, wenn die Leute sich durchgeklagt haben, nach 3, 4, 5, 6 Jahren, sagt irgendein oberstes Gericht, ja, nee, Leute, so geht das nicht. Und dann lässt man eben auch die Sicherheitsbehörden, die sich jetzt darauf verlassen haben, so arbeiten zu können, im Regen stehen. Und deswegen würde ich wirklich dafür plädieren, wenn man in diesem Bereich, gerade im Hinblick auf die Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder, jetzt eine Initiative machen möchte, europaweit, Geld in den Bereich reingibt, die Justiz stärkt, die Staatsanwaltschaften stärkt, die technische Kompetenz bei der Auswertung von Daten, die Anlaufstationen an Kommunen, dann kann man in dem Bereich unheimlich viel erreichen. Und dafür muss man nicht die vertrauliche Kommunikation von 450 Millionen Menschen aufbrechen.
Wenn Sie sagen, die Gerichte bemühen, dann fällt mir sofort noch ein anderes Tool ein, auch so eine Never-Ending-Story, wo man auch sagen könnte, totgesagte leben länger, nämlich die Vorratsdatenspeicherung. Ich erinnere mich schon, vor Jahren gab es schon Gerichtsurteile, dass das eben nicht rechtskonform ist. Nun ist die Chatkontrolle nicht das einzige Instrument, das aktuell in der EU diskutiert wird, sondern es gibt ja diese neue Strategie für innere Sicherheit, Protect EU heißt die. Und da soll die Vorratsdatenspeicherung wieder rausgeholt werden. Dennis Kenji Kipka, was geht da vor? Worum geht's da und warum kann die jetzt plötzlich wieder auf den Tisch kommen?
Ja, also die Vorratsdatenspeicherung ist ja eine Debatte, die wir nicht nur seit Jahren führen, sondern die wir bereits schon seit Jahrzehnten eigentlich führen, kann man sagen, seitdem die erste Version der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie im Jahr 2006 vorgelegt wurde, hat es ja ein regelrechtes Hickhack gegeben. Also es hat Gesetzesentwürfe zum Thema gegeben, es hat die Bundesnetzagentur gegeben, die zuständig ist eben für die Überwachung der Umsetzung, die das Ganze aufgrund von Zweifeln an der Verfassungsgemäßheit eben ausgesetzt hat. Es hat Rechtsprechung seitens des Bundesverfassungsgerichts gegeben, seitens des Europäischen Gerichtshofs. Viel wurde kommentiert, auch seitens beispielsweise der damaligen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser im Schnarrenberg. Und es hat sogar zwei Gutachten gegeben. Also eines eben direkt aus dem damaligen FDP-geführten im Justizministerium zum Thema Wirksamkeit der Vorratsdatenspeicherung. Und da ist man zum Ergebnis gelangt, dass eben dieses Instrument nicht so hinreichend wirksam ist, wie man sich das vorgestellt hat. Andererseits aber auch von der Polizeigewerkschaft, die eben genau das Gegenteil festgestellt hat. Und da kann man schon gut erkennen, an welcher Art von Debatte wir uns letzten Endes bewegt haben, dass vielfach eben auch die Evidenz gefehlt hat, wie es eben bei einer Vielzahl von Überwachungsmethoden der Fall ist. Und insoweit steht die Vorratsdatenspeicherung vielleicht auch schon symptomatisch für die ganze Debatte, die wir hier in den letzten Jahren geführt haben. Der Punkt ist, wenn man das Ganze jetzt juristisch wieder betrachtet, ist es so, dass wir verschiedene Maßnahmen diskutiert haben. Also man hat sich ja in der letzten Legislaturperiode unter anderem mit diesem Quick-Freeze-Vorschlag insbesondere sehr stark beschäftigt, der eben gesagt hat, wir speichern nicht auf Vorrat, also anlasslos, sondern anlassbezogen die Daten und geben den jeweiligen Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsbehörden dann die Möglichkeit, innerhalb eines bestimmten Zeitraums quasi Interesse an den Daten anzumelden. Andererseits sehen wir, dass der Europäische Gerichtshof jetzt auch seine Rechtsprechungslinie, die er in den letzten Jahren konsequent durchgehalten hat, auch geändert hat und insbesondere auch die Vorratsdatenspeicherung jetzt sogar zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen zulässig sein soll. Und da kann man, glaube ich, diese ganze Bandbreite eigentlich erkennen an Diskussionen, die da geführt wird. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist eigentlich gar nicht mal die Vorratsdatenspeicherung. Das hatte ich ja schon gesagt, das ist nur ein Symptom. Sondern was eigentlich fehlt, ist wirklich mal eine vernünftige Überwachungsgesamtrechnung. Das heißt, dass wir in der Lage sind, sämtliche Überwachungsmaßnahmen, und man kann durchaus sagen, seit dem 11. September 2001, also seit den Anschlägen auf das World Trade Center in New York, hat es eine regelrechte Sicherheitsrenaissance gegeben. Das fing eben auch schon mit den ersten beiden Sicherheitspaketen an, die im Herbst des Jahres 2001 auch relativ schnell dem Bundestag passiert haben. Aber anstelle eben zu schauen, wie kann man eine solche Überwachungsgesamtrechnung belastbar gestalten und dass auch die vernünftigen Daten dazu vorliegen, was gegenwärtig nicht der Fall ist bei den Polizei- und Sicherheitsbehörden, werden eben regelmäßig immer neue Maßnahmen vorgeschlagen, die natürlich auch Geld kosten.
Ich würde das am Ende nochmal aufgreifen, wenn wir diese einzelnen Tools durchgesprochen haben. Diese Gesamtrechnung habe ich auf jeden Fall hier auf dem Zettel. Und nochmal ganz kurz bei der Vorratsdatenspeicherung bleiben. Ich erinnere mich auch, Frau Leutheusser-Schnarrenberger ist damals sogar zurückgetreten von ihrem Amt als Justizministerin, was damals sehr beachtlich fand. Was soll dann, Konstantin von Notz, vielleicht können Sie es nochmal erklären, da genau jetzt gespeichert werden? Was ist hier jetzt anders? Das ist ja ein bisschen was anderes als Chatkontrolle.
Also einen Gesetzesentwurf der GroKo gibt es noch nicht.
Aber in Brüssel hat man es ja vor.
Genau, also im Grunde geht es immer um das Gleiche, nämlich dass die Telekommunikationsdaten, die Verkehrsdaten der Telekommunikationsdaten auf Vorrat für eine bestimmte Zeit gespeichert werden von allen
Also
Menschen.
Rufnummern, IP-Adressen, Dauer der Verbindungen, Standort.
Und wer miteinander kommuniziert hat. Und das ist ehrlich gesagt sozusagen im Individualfall, wenn es eine Maßnahme gegen jemanden gibt, der verdächtig ist, ist das ja der Regelfall, was passiert. Ja, so, da werden ja manchmal sogar Gespräche mitgeschnitten. Die große dogmatische Frage, die an der Vorratsdatenspeicherung hängt und warum sie seit Jahrzehnten umstritten ist, ist, ob der Staat eigentlich so agieren kann, wie er es bei der Vorratsdatenspeicherung dann täte. Nämlich, ich speichere erstmal alle Daten der Bürgerinnen und Bürger. Und für den Fall, dass sich dann im Nachhinein ein Ermittlungsansatz ergibt, ein Verdachtsmoment, kann ich retrograd, also zurückblickend, mal so ein bisschen durch die Daten wühlen, mal gucken, was sich da so ergibt. So, und das ist natürlich von unserer rechtsstaatlichen Logik, wo ich eben für polizeiliche Maßnahmen einen konkreten Tatverdacht brauche, um jemanden zu überwachen, observieren zu lassen, abzuhören, eine Durchsuchung seiner Wohnung zu veranlassen oder so, ist das ein fundamentaler Change einfach, ja, das ist eine Zäsur, wenn man das so macht, denn dann muss man sich ja die Frage gefallen lassen, wenn man das beim Telekommunikationsdaten macht, wieso macht man das nicht in allen Sachen? Warum muss dann nicht, also mein smartes Home, warum speichert das dann nicht für 3 Wochen meine Daten? Wann habe ich den Kühlschrank aufgemacht, wann das Licht angeknipst und so weiter? Das ist natürlich für Strafverfahren, wenn in so einem Haus dann eine Straftat passiert, eine schwere Straftat, dann kann ich retrograd 3 Wochen gucken, wer wann wo das Licht angemacht hat und wie die Klospülung bedient hat. Das ist interessant oder nicht, das kann man unendlich ausdehnen. Und deswegen muss man einfach sagen, die Digitalisierung, diese große Veränderung, die ja immer noch unsere Gesellschaft sozusagen treibt, die hat durch die Sensorik, die digitale Sensorik überhaupt erst die Möglichkeiten geschaffen, unser Leben sozusagen sehr, sehr kleinteilig zu erfassen und das auslesbar zu machen. Und deswegen ist es für Rechtsstaat, nicht für Diktaturen, China, Russland, Nordkorea, so, die machen mit der Digitalisierung, was sie wollen. Aber für Rechtsstaaten, für Demokratien wie in Europa ist das schon eine sehr relevante Frage, ob man dann eben einfach überwacht, was geht, weil sich vielleicht irgendwann diese Daten mal gegen jemanden verwenden lassen oder nicht. Und dem allen entnehmen Sie, wir sehen da sehr kritisch drauf. Mhm. Ich habe auch schon mal gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt, auch erfolgreich, weil nämlich die zwei großen Koalitionen, die jeweils schon mal eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland verabschiedet haben, haben immer Stein und Bein geschworen, das sei verfassungskonform. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt kommt. Sie haben sich im Koalitionsvertrag auch wieder darauf verständigt. Und es kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass auch das wieder beklagt wird. Und ob das am Ende vor den höchsten Gerichten hält, wird man sehen.
Also die VDS, wie sie abgekürzt heißt, wäre quasi wie so ein Türöffner für alle möglichen anderen Datensammlungen, könnte man sich überlegen.
Also wenn man diese Logik zulässt bei Telekommunikationsfragen, dann verstehe ich nicht, warum das nicht auch für andere Bereiche gilt. Und dann muss doch mein Auto, das ist doch total relevant, wenn da Straftaten mit dem Pkw begangen werden und so, dann muss doch auch das Auto alle Bewegungen 2, 3, vielleicht nach einem schweren Fall 3 Monate diese Daten vorhalten, damit man dann, wenn sich etwas ergibt, im Nachhinein diese Sachen betrachten können. Nur wenn sie das eben zulassen, dann bewegt man sich eben nicht mehr frei, sondern alles, was ich mache, alles, was ich lese, jede Bewegung, die ich mache, jede Ortsveränderung, die ich mache, mit wem ich spreche, all das wird digital erfasst und kann irgendwann mal gegen mich verwendet werden. Und das ist schon ein fulminanter Eingriff in die Freiheit.
Dennis Kenji Kipka, Sie haben ja schon erwähnt oder gesagt, dass das EuGH da schon ein bisschen liberaler geurteilt hat mit Blick auf Urheberrecht. Was würden Sie sagen? Warum kommt das jetzt wieder auf den Tisch? Geht man davon aus, dass die Rechtsprechung oder die Richter an den höchsten Gerichten etwas, ich sag mal in Anführungszeichen, liberaler werden mit Blick auf die Vorratsdatenspeicherung und das vielleicht dann doch durchwinken werden in Zukunft?
Also ich bin mir relativ sicher, basierend auf der EuGH-Rechtsprechung, das hatte die damalige Bundesinnenministerin Frau Faeser dann ja auch nochmal bekräftigt, dass sie mit ihrer bisherigen Ausrichtung richtig gelegen hatte, dass wir früher oder später wieder, auch wenn es noch gegenwärtig nicht der Fall ist, eine Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung werden vorgelegt bekommen, weil das Thema ist jetzt schon seit, wie gesagt, fast 20 Jahren irgendwie so ein Dauerthema der Überwachung geworden. Und das Problem ist einfach, dass aber auch nicht gesehen wird, dass es eben nicht allein um die Vorratsdatenspeicherung geht. Und da fand ich auch dieses Beispiel jetzt gerade auch sehr treffend, was Konstantin von Notz angesprochen hatte. Nämlich, dass ja nicht nur Daten von uns verarbeitet werden durch staatliche Einrichtungen, sondern mehr und mehr eben auch durch private Einrichtungen. Und dieser Gedanke des gläsernen Bürgers, den man damals in den 1980er Jahren ja diskutiert hatte, der ist ja schon lange eingetreten, meiner Meinung nach, weil wir eben nicht nur Datenspuren bei öffentlichen Einrichtungen von uns hinterlassen, sondern letzten Endes bei allem, was wir jeden Tag tun, Datenspuren letztlich hinterlassen werden. Also man hat das ja zum Beispiel auch sehr, sehr gut anhand dieser Data Broker-Fälle erkennen können, wo beispielsweise auch personenbezogene Daten von Mitgliedern der Bundesregierung bis hin zur Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik Claudia Plattner veröffentlicht worden sind. Und die Tür zum gläsernen Bürger, die ist schon lange aufgestoßen worden. Und die Vorratsdatenspeicherung ist letzten Endes nur ein Teilbereich des Ganzen. Und man wird sogar davon ausgehen können, meiner Meinung nach, dass die Sicherheitsgesetzgebung sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiter verschärfen wird. Weil wenn wir eines feststellen konnten, dann, dass Überwachungsbefugnisse in den letzten Jahren nicht zurückgenommen wurden, sondern stetig erweitert wurden, nehmt der EuGH jetzt an der Stelle auch das grüne Licht, sogar quasi für Urheberrechtsverletzungen gegeben hat für eine Vorratsdatenspeicherung, bin ich mir sehr sicher, dass das eben auch nur der Anfang sein kann für weitere Überwachungsgesetze, die folgen können.
Ich will mal nach Deutschland schauen. Auch da versucht man ja immer wieder Sicherheit, sage ich jetzt mal, zu optimieren durch neue Gesetze. Dazu wurde unter der Ampel ein Sicherheitspaket geschnürt und die neue Regierung hat auch eins geschnürt. Dazu gibt es bislang nur einen Referentenentwurf, der geleakt worden ist. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Zeit der Ampelkoalition, Konstantin von Notz. Was hat das Sicherheitspaket damals nötig gemacht? Das ist ja nie verabschiedet worden, ist das richtig?
Nee, es ist dann nicht verabschiedet worden, aber wir haben harte Auseinandersetzungen darüber geführt. Und ich will noch mal sagen, grundsätzlich der Ansatz zu sagen, auch in einer zunehmend sich digitalisierenden Welt, auch im Hinblick auf Sicherheitsinstrumente, Kompetenzen von Behörden zu gucken, die zu modernisieren, den Ermittlungsmethoden zu ermöglichen, die sie vielleicht früher nicht hatten, weil man das einfach nicht kannte. Mhm. Das halte ich nicht für grundsätzlich illegitim. Das ist nicht der Punkt. Sondern ganz im Gegenteil, wir leben in Zeiten, in denen man schon Sicherheitsbehörden braucht, die gegen rechtsextreme Terrorgruppierungen und russische Spionage und tausend Sachen und auch meinetwegen gegen den harten Bereich der organisierten Kriminalität effektiv arbeiten können müssen als Sicherheitsbehörden. So, und wir hatten eben auch aufgrund von verschiedenen sehr schweren Straftaten, die passiert sind in der letzten Legislaturperiode, da eine harte Diskussion auch über biometrische Erkennung im öffentlichen Raum. Und ich verweigere mich keiner Diskussion grundsätzlich. Und ich habe auch durch meine nachrichtendienstliche Arbeit in den letzten Jahren eben gesehen, dass man hier und da modernisieren muss. Mhm. Nur was wir nicht machen dürfen, ist, wenn wir unseren Rechtsstaat und unsere Freiheit gegen Kriminelle oder andere Staaten verteidigen, sozusagen über diese Verteidigung mit unseren Grundfesten unseres freiheitlichen Lebens zu brechen. Die Rechtsstaatlichkeit, das Recht darauf, nicht beobachtet zu werden, sich unaufgezeichnet im öffentlichen Raum bewegen zu können. Das ist ja genau die Freiheit, die wir gegen die Autokratien dieser Welt verteidigen wollen. Deswegen darf man mit diesem grundsätzlichen rechtsstaatlichen Ding nicht brechen. Und das haben wir meiner Ansicht nach in diesen Verhandlungen mit SPD und FDP damals auch durchgesetzt. Wir haben vor allen Dingen eine harte Verhältnismäßigkeit da eingezogen, dass nämlich bestimmte Mittel nur für schwerste Straftaten angewandt werden können und nicht für alles Mögliche und auch nicht für Urheberrechtsverletzungen. Und Herr Kipka war in einer entscheidenden Anhörung der Sachverständige und hat, das kann ich ja vielleicht gleich nochmal erzählen, seinerzeit vor allen Dingen bemängelt, dass viele der Regelungen, zu Recht bemängelt aus unserer Sicht, dass viele der Regelungen eben zu unbestimmt sind. Und wenn man die Regelungen eben nicht bestimmt genug aufschreibt in Gesetze, dann entsteht da die Möglichkeit für Sicherheitsbehörden, so ein bisschen nach eigenem Gusto auch sehr harte Instrumente anzuwenden. Und das darf ein Gesetz eben nicht machen, gerade wenn die Eingriffstiefe grundrechtlich so hoch ist, wie das bei vielen der Instrumenten hier der Fall ist, dann muss es ein klares und bestimmtes Gesetz sein.
Umstritten war ja unter anderem auch eben die biometrische Überwachung. Also das heißt, dass man Bilder aus dem Internet für Gesichtserkennung nutzen kann. Und ich habe gelesen, eine Überschrift zum Beispiel bei netzpolitik.org, den Internetaktivisten, die schrieben zu diesem Papier: Angriffe auf Grundrechte ohne Sinn und Verstand. Das ist natürlich schon sehr harte Kritik. Herr Kipka, würden Sie es auch so bewerten?
Also ich glaube, ich hatte es damals in dieser Anhörung, auf die eben auch referenziert wurde, als sicherheitspolitischen Super-GAU bezeichnet. Also das ist eben nicht nur der Fall, dass man sagt, sicherheitspolitische oder sicherheitsbehördliche Datenerhebung wird vom Ausnahmefall zum Regelfall gemacht, sondern es werden eben auch zahllose Daten, die eigentlich gar nichts in der Vergangenheit damit zu tun gehabt haben, zur Regelauswertung. Das heißt, mit der Formulierung, die da seinerzeit auch in diesem Sicherheitspaket drin stand, ist es eben theoretisch möglich gewesen, ohne dass man überhaupt ausgeführt hat, wie das technisch funktionieren soll, sämtliche Daten von Bürgerinnen und Bürgern, die eben online gestellt worden sind, also vielleicht auch zu völlig anderen Zwecken. Also zum Beispiel, wenn ich einen Urlaub mache, wenn ich meine Großeltern besuche, wenn ich einen Grillabend bei mir zu Hause veranstalte, das könnte damit alles sicherheitsbehördlicher Beifang werden. Und da wird eben dieses grundsätzliche Prinzip, was ich eingangs ja auch erläutert hat, einer informationellen Selbstbestimmung völlig ad absurdum geführt, weil die Bürgerinnen und Bürger, wenn man sie fragen würde, ob sie denn wollen, dass ihre eigentlich privaten Daten für sicherheitsbehördliche Zwecke massenhaft und unkontrolliert ausgewertet werden, ich glaube, da würden die allermeisten in Deutschland sagen, nein, das möchte ich an der Stelle nicht, weil diese Daten habe ich eben auch nicht zu diesem Zwecke dort eingestellt. Und das weitere Problem, wo wir beim Thema Unbestimmtheit auch gewesen sind, ist eben, dass überhaupt nicht klar war, mit welchen technischen Eingriffsmitteln hier überhaupt vorgegangen werden soll und ob das überhaupt technisch realisierbar ist, über das wir hier alles sprechen. Und insoweit kann man nur sagen, das war ein sicherheitspolitischer Vorstoß, der jedweder Grundlage entbehrt hat. Also sowohl im Hinblick auf die rechtliche Verhältnismäßigkeit, wie letzten Endes auch auf die Fragen der damit natürlich einhergehenden technischen Machbarkeit, um auch die Legitimität und Geeignetheit eines solchen Vorstoßes wirklich valide beurteilen zu können.
Trotzdem, da habe ich zu nichts einen Widerspruch, das sehe ich ganz ähnlich und es gibt ja auch Gründe, warum das so nicht gekommen ist. Trotzdem möchte ich nochmal sagen, auch wenn das bisher nur ein Referentenentwurf ist und wir es noch nicht genau wissen, es ist zu befürchten, dass jetzt alles schlimmer kommt, ja, und dass auch die Schwellen und sozusagen die rechtsstaatlichen Hürden, die da eingezogen worden sind in den Verhandlungen, dass die jetzt nicht mehr da sind. Das wissen wir noch nicht hundertprozentig, aber man wird da genau hingucken müssen, denn ich befürchte, auch hier wird man wieder vorgehen wie schon in der Vergangenheit. Man macht ein Gesetz, das in den Anhörungen zerrupft wird von lauter schlauen Professorinnen und Professoren, die sagen, Leute, das geht so rechtsstaatlich alles nicht. Dann macht man es trotzdem. Dann wird dieses Gesetz beklagt über mehrere Instanzen, bis es in Karlsruhe oder vom EuGH landet. Und dann kriegt man gesagt, ja gut, also das, das und das könnt ihr auf keinen Fall machen. Das habt ihr auch schon vor 6 Jahren in der Anhörung gesagt bekommen. Und diese Form, in so verfassungsrechtlich sensiblen Bereichen Politik zu machen, also das ödet mich einmal persönlich wahnsinnig an. Und dann, glaube ich, ist das auch für die Außendarstellung von Politik nicht gut, wenn immer wieder relevante Sicherheitsgesetze eingesammelt werden von Gerichten. Das ist doch einfach erschütternd auch für das Vertrauen der Menschen in den Gesetzgeber. Und deswegen glaube ich, die Bundesregierung, die Große Koalition, SPD und Union täten sehr gut daran, einen sehr scharfen Blick darauf zu haben, dass die Vorschläge, die sie in diesem Bereich machen, auch verfassungskonform sind.
Scheint mir ein Grundprinzip zu sein, was sich auch in andere Bereiche ausstreckt, dass man einfach mal ein Gesetz macht und dann die Gerichte darüber befinden lässt, ob das jetzt nur verfassungskonform ist oder nicht.
Das hat leider auch was mit der Halbwertszeit von Koalitionen zu tun und nicht, dann sagt man so, jetzt können wir Entschlossenheit signalisieren und jetzt muss aber innerhalb von 2 Wochen dieses Gesetz hier durch den Bundestag, sonst hat auch die Koalition ein Problem und das führt dann am Ende eben zu unsauberer gesetzgeberischer Arbeit. Und es ist sowieso nie gut, Gesetze mit heißester Nadel zu stricken, wenn man will, dass es trägt und wenn man vor allen Dingen auch das Ziel verfolgt, was ich für total legitim halte, effektiv Kriminalitätsphänomene, Terrorismus, Cyberangriffe aufzuklären und denen entgegenzuwirken, dann muss man doch Gesetze machen, die auf lange Sicht halten. Und dann muss man den Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag in dem Bereich arbeiten, auch Gesetze geben, bei denen sie dann nicht nach 6 Jahren gesagt bekommen, ach übrigens, das war alles rechtswidrig, was du die letzten Jahre gemacht hast.
Ich will gleich noch auf diese grundsätzlichen Fragen zu sprechen kommen, nur noch ein großes Stichwort hier reinwerfen, bevor wir so ein bisschen das Fazit ziehen. Stichwort Palantir, ein großer Aufreger, ein großes Wort in diesen Tagen, also die Befugnis zur automatisierten Datenanalyse. Herr Kipka, wäre das in dem alten Sicherheitspaket möglich gewesen, dass man Palantir einsetzt?
Also wir haben ja bereits Einsatzszenarien von Palantir in den Bundesländern. Das ist ja das interessante. Hessen-Data, Vera beispielsweise in Bayern. Und das Interessante an Palantir ist, dass es da, also Gotham, darüber sprechen wir über diese spezielle Software im Sicherheitsbereich, dass es gar nicht in erster Linie darum geht, jetzt neue Daten zu erheben, sondern bestehende Datensätze einfach viel, viel stärker als in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, zu verknüpfen, durch Algorithmen auszuwerten. Und was wir hier erleben, ist eine neue Debatte. Also es ist nicht nur eine verfassungsrechtliche Debatte, nämlich die Frage, was darf der Staat und wo sind die Grenzen im Hinblick auf die digitalen Bürgerrechte zu ziehen, sondern wir erleben jetzt eine Überwachungsdebatte, die weit darüber hinausgeht, nämlich auch die digitale Souveränität tangiert. Und das ist unter anderem auch eine der Hauptfragen, die sich bei Palantir an der Stelle stellt, weil es ist natürlich ein US-amerikanisches Unternehmen und als US-amerikanisches Unternehmen unter einer Investorenägide von Peter Thiel unterliegt es erheblichen Zweifeln, ob eben auch diese Daten sicher gehalten werden und ob natürlich auch möglicherweise an der Stelle wir uns noch stärker abhängig machen, als es in der Vergangenheit der Fall ist. Und wir haben unter anderem, also auch aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren, also beispielsweise der Chaos Computer Club, hat im Bereich der Online-Durchsuchung Quellen-Telekommunikationsüberwachungssoftware schon vor 15 Jahren mittlerweile gravierende Schwachstellen festgestellt. Und daraufhin ist man in Deutschland hingegangen unter anderem und hat eine zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich gegründet, die sogenannte CITES, die in München sitzt, die eigentlich die Aufgabe hat, solche digitalen Tools zur Verfügung zu stellen, die eben die Sicherheitsbehörden entwickeln können. Aber da muss man auch sagen, es gibt nach wie vor keine Rechtsgrundlage und die CITES ist irgendwo auch so ein bisschen unterfinanziert. Und wenn man da in Zukunft auch sagen will, wenn wir über digitale Souveränität sprechen, wenn eben Daten von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern durch so ein Datenanalyse-Tool laufen sollen, dann ist es im Zweifelsfall so, dass wir die Kontrolle über diese Software nicht haben. Also einerseits, was die Algorithmen angeht, ist es eine absolute Blackbox. Das Thema Datenübermittlung in Drittstaaten, insbesondere die USA, ist auch noch ungeklärt. Und auch die Frage, wie warten wir eigentlich diese Software? Und da ist es eben so, dass Mitarbeiter von Palantir in die Sicherheitsbehörden reingehen und das Ganze an der Stelle eben auch am Laufen halten. Und wir schaffen dort Abhängigkeiten in einem extrem wichtigen sicherheitsbehördlichen Bereich, die wir uns eigentlich in Anbetracht der gegenwärtigen Entwicklung des transatlantischen Verhältnisses nicht mehr leisten können.
Konstantin von Notz, was halten Sie von Palantir?
Also erstmal, um zu verstehen, was da passiert, wäre es gut, wenn man sich einmal kurz vorstellt, wie es wäre, wenn man die Dinge umdreht. Also wenn es ein erfolgreiches deutsches Unternehmen gäbe mit einer Person wie Peter Thiel, der so eine Software gebaut hat und jetzt sollen sozusagen die Daten aller Sicherheitsbehörden in den USA oder in Großbritannien oder in China in diese intransparente Software gegossen werden. Ne, die würden komplett die Kontrolle verlieren, nur über die Diskussion. Das würde niemand machen, weil es einfach so ein krasses Sicherheitsrisiko ist. Und ehrlich gesagt, wenn Sie hier in Deutschland mit Leuten in Behörden reden, die sich auskennen, dann sehen die alle auch dieses Sicherheitsrisiko. Und ich glaube, dass man hier auf europäische Lösungen setzen muss und die gibt es. Dafür muss man den Bereich auch stärken und das tut man, indem man diesen Unternehmen, die nach klarem europäischen Recht agieren müssen, wenn man mit denen dann auch kooperiert und deren Angebote kauft. Ich selbst komme aus einem Bundesland, Schleswig-Holstein, wo man ganz klar gesagt hat, wie übrigens auch die letzte Bundesinnenministerin, dass die Zusammenarbeit mit Palantir nicht in Frage kommt, auch unter sicherheitspolitischen
Gesichtspunkten. Aber man macht das doch jetzt schon, hat er gesagt.
Es gibt einzelne Länder, die das machen, die dafür aber auch sehr kritisiert werden. Und die Haltung der Länder, das ist, glaube ich, entscheidend. Und das hat gar nichts mit Parteibüchern zu tun, sage ich mal, ist unterschiedlich. Da gibt es Befürworter, aber auch sehr lautstarke und vehemente Gegner eines solchen Einsatzes. Und wenn man sich die Entwicklung in den USA die letzten Monate anguckt, dann glaube ich, dass diese Debatte dahin kippt, dass man sagt, das geht eigentlich nicht. Wir können das nicht machen und zwar unter Sicherheitsgesichtspunkten nicht machen. Und wir haben im Bereich der digitalen Souveränität so fulminante Probleme bei der Weltlage, die wir haben, durch die Abhängigkeit von chinesischen Chips und von amerikanischen Nachrichtendiensten, weil wir selbst nicht genug in dem Bereich gemacht haben die letzten Jahre, dass man sich hier nicht einfach noch ein zusätzliches Problem an die Backe binden kann. An dem hängen dann alle deutschen Sicherheitsbehörden und wenn das dann irgendwie in 3-4 Jahren schief geht, dann steht man sozusagen mit nichts da bei dieser sicherheitspolitischen Lage. Das wäre unverantwortlich.
Also man könnte eine Alternative bauen. Und soweit ich weiß, hat Frankreich zum Beispiel eine eigene Anwendung. Aber ich frage mich trotzdem, würde es einen so großen Unterschied machen, was jetzt die Bürgerrechte betrifft, insofern, als dass es ja da eine Datenzusammenführung gibt, die so sich ein bisschen mit Rasterfahndung vergleichen lässt. Also alles wird zusammengeführt und das könnte auch zu einer Zweckentfremdung von Daten führen. Würde es nur gefühlt besser sein oder was wäre wirklich die Besserung, unabhängig von der Unabhängigkeit dann von Big Tech aus den USA?
Also ich glaube natürlich, kann man immer sozusagen das Schlimmste nur vermuten. Trotzdem sage ich, auch Technik kann sich an bestimmte rechtliche Vorgaben halten. Und jetzt grundsätzlich zu sagen, Daten müssen auch besser verbunden werden. Und wir haben eben ein föderales Sicherheitssystem mit knapp 40 Behörden auf Landes- und Bundesebene. Alle sammeln Informationen, viele beschäftigen sich mit Gefahrenabwehr. Fast alle führen Quellen, ja, also nachrichtendienstliche Quellen. Da muss es schon eine Möglichkeit geben, auch Dinge besser zu vernetzen, um effektiver als Sicherheitsbehörden miteinander agieren zu können bei dieser Sicherheitslage heutzutage. Also das finde ich grundsätzlich richtig. Aber die rechtsstaatlichen Grundsätze müssen halt eingehalten werden. Und bei einer Software wie Palantir wissen wir es schlicht nicht. Und wenn es europäische Lösungen gibt und man das vertraglich klar regelt und auch überprüfbar macht, wenn man die Bundesdatenschutzbeauftragte und andere Fach- und Rechtsaufsichten einbezieht, dann ist das schon rechtsstaatlich handelbar.
Dennis Kenji-Kipka, was wären Kriterien für so eine europäische oder deutsche Software? Ich würde mal sagen, zuallererst Transparenz, oder?
Also sind die letzten Endes die Kriterien, die man für jedwede Form der Überwachungssoftware letzten Endes formuliert hat. Und ich hatte ja eingangs auch schon auf diese CITES referenziert. Und das bedeutet, dass wir auch Kontrolle über den Source Code haben müssen. Wir müssen das Tool zu 100% verstehen können, das wir dort einsetzen. Wir müssen auch überlegen, und das ist ja auch eine Debatte, die bei Palantir definitiv geführt wird, wie sieht es eigentlich mit Bias-Entscheidungen aus? Ja, also Diskriminierung aufgrund von Daten, die in polizeilichen Datenbanken gespeichert sind, die eben hier massenhaft ausgewertet werden. Und solange eben solche Fragen nicht zweifelsfrei geklärt sein. Und das ist ja das Problem bei diesen proprietären Tools, die von Unternehmen angeboten werden, dass wir eine Blackbox kaufen, wo vielleicht irgendwie ein Benutzerhandbuch, eine Dokumentation dabei ist, aber diese Risiken an der Stelle nicht einschätzen können. Das heißt, diese Transparenz, die Sie auch gerade angesprochen haben, und die Kontrolle über das Produkt, sowohl was die Software anbelangt, als auch die Hardware, auf dem das Ganze läuft, ist ganz essentiell. Und ich finde es schon äußerst fragwürdig, wenn man eben sagt, ja, wir besorgen uns jetzt an der Stelle eine Software, aber wissen nicht, wie sie funktioniert. Und für den Betrieb müssen wir zwangsläufig Mitarbeiter von einer externen US-Firma bei uns einfliegen, damit die das Ganze am Laufen halten können. Also ich glaube, viel digital unsouveräner als das, was wir da sehen, kann es eigentlich auch gar nicht mehr werden.
Wie schnell könnte man denn so eine Software bauen in Deutschland?
Also es ist durchaus so, dass man sagen kann, so eine solche Software kann man sicherlich im Zeitraum eines Jahres errichten. Also wir reden hier nicht davon, dass es irgendwie um Rocket Science an der Stelle geht, sondern es geht explizit um definierte Konzepte im Software Engineering. Wir haben ja seit Jahren auch schon Konzepte von Data Warehousing, Data Analytics. Und da ist es nicht so, dass wir gar nichts in dem Bereich hätten, wie es aber eben auch teilweise in der öffentlichen Debatte dargestellt wird.
Ich würde jetzt mal auf die grundsätzlichen Fragen kommen, die wir schon ein paar Mal angerissen haben. Die Tools haben wir jetzt alle mal so ein bisschen durchdekliniert, nämlich die Diskussion um Sicherheit, die wir führen in Deutschland oder auch in Europa. Man kann sich ja fragen, ist immer wieder auch mal angeklungen, was helfen die ganzen Tools? Warum führen wir sie überhaupt durch? Wie effektiv sind sie? Und Ihre Kritik, Dennis Kenji-Kipke, ist ja, die Diskussion über dieses Grundsätzliche wird nicht geführt. Also zum Beispiel geht es um Prävention oder Strafverfolgung als ein Beispiel. Was fehlt Ihnen an dieser Debatte?
Also wir handeln gerade im sicherheitspolitischen Bereich sehr, sehr viel affektgesteuert. Für mich ist immer noch das beste Beispiel die Videoüberwachung. Also überall, wo man sagt, es gibt Probleme bei der Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum, ist die erste Forderung, ja, dann lass uns doch Videoüberwachungssysteme einführen, damit ist das Problem gelöst. Damit ist aber das nicht die Ursache gelöst, sondern man kämpft an irgendwelchen Symptomen dran rum, ohne das eigentliche Problem anzugehen. Und gerade bei der Videoüberwachung, auch wenn das immer so gut klingt, müssen wir uns die Frage stellen, welchen Zweck soll eigentlich eine Videoüberwachung erfüllen? Also soll es zu repressiven oder zu präventiven Zwecken erfolgen? Und wenn ich Straftäter bin, dann kann ich mich auf eine Videoüberwachung einstellen, die überdies auch kennzeichnungspflichtig ist, insbesondere auch für die Polizei. Zahlen, genauso wie für Privatunternehmen, und kann beispielsweise auch Maßnahmen ergreifen, um eine Videoüberwachung beispielsweise zu umgehen. Oder ich kann mich entsprechend so anziehen, dass ich eben nicht identifiziert werden kann. Sicherlich kann man sagen, im Bereich der Repression, das heißt der Strafverfolgung, könnte eine Videoüberwachung hilfreich sein. Aber da sind wir letzten Endes wieder bei dieser Abwägung Verhältnismäßigkeit. Also wie viel Videoüberwachung soll im öffentlichen Verkehrsraum stattfinden? Und auch bei der Prävention, vielleicht auch abschließend gesagt, ist es ja auch nicht so, dass sofort eben ein Polizeivollzugsbeamter zur Verfügung steht im Bereich der Gefahrenabwehr, der diese Gefahr abwenden kann. Das heißt, man suggeriert da auch Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit an einer Stelle, wo es diese Sicherheit vielleicht auch gar nicht gibt. Und das, finde ich, ist das eigentlich fragwürdig. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Bringt eine Maßnahme wirklich evidenzbasiert mehr Sicherheit, oder ist es lediglich ein politisches oder rhetorisches Argument, was auf den ersten Blick logisch klingt, aber das eigentliche Ziel nicht zu erreichen geeignet ist?
Konstantin, was würden Sie sagen, warum wird das nicht getan? Ich will mal noch ein anderes Beispiel nennen, als dieser Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt war letztes Jahr, dieser furchtbare im Dezember 2024, da war es halt so, da stand ein Polizeiauto nicht da, wo es stehen sollte, und der Täter konnte halt auf diesen Weihnachtsmarkt fahren und Menschen töten und verletzen. Und im Fernsehen wurde dann irgendein Politiker interviewt und der sagte dann völlig losgelöst, wir brauchen mehr Internetüberwachung, was also sozusagen, wo gar keine Verbindung herzustellen war, erstmal von dem fehlenden Polizeiauto, was da nicht stand, wo stehen sollte. Warum wird diese Debatte so geführt, wie sie geführt wird, und nicht wirklich, dass man schaut, was würde wirklich helfen?
Also erstmal will ich einmal zu diesem Magdeburger Anschlag, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, sagen, dass natürlich dort im Vorfeld eine ganze Reihe von Dingen falsch gelaufen sind. Ein falsch stehendes Polizeiauto war eins davon, ein auffällig agierender Täter mit einer wirklich krassen Vorgeschichte, der da im Vollzugsdienst eines Gefängnisses arbeitet, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber da haben sozusagen viele Warnlampen geblinkt, die man ignoriert hat. Und das ist im Nachhinein eine schlimme Geschichte und man muss versuchen, da was draus zu lernen. Aber diese Affektgetriebenheit der Politik auch diese Aufregung hat natürlich auch was mit unseren medialen Logiken zu tun. Ja, wenn Sie eine Politikerin, einen Politiker am Abend eines Anschlags befragen, so was sagen Sie denn jetzt? Und der sagt, ja gut, jetzt müssen wir erstmal diesen Fall sauber auswerten, damit wir überhaupt verstehen, was hier falsch gelaufen ist. Hm. Dann empfinden das viele Menschen, die vorm Fernseher sitzen, als zauderlich und irgendwie unorganisiert. Und man ist halt ungeduldig, man möchte schnell mehr Sicherheit haben. Und dann klingt irgendwie so ein bisschen Freiheit aufzugeben für mehr Sicherheit, klingt nach einem fairen Trade-off. Und deswegen gehen viele Politiker in diese Lücke rein und sagen dann, ja, also da muss man jetzt einfach Videokameras aufstellen, weil das klingt erstmal nach einer Maßnahme und viele Menschen, die eine Videokamera sehen, fühlen sich sicherer, nicht wissend, dass häufig gar niemand da sitzt, der
das auswertet, ne?
Hinter der Videokamera ist und wenn was gerade passiert, dann schreitet jemand ein. Das passiert nämlich in der Regel nicht, sondern häufig ist es so, dass zur Aufklärung der Straftat dann eben dieses Video ausgewertet wird und das erzeugt natürlich beim Betroffenen jetzt erstmal nicht mehr Sicherheit, sondern da kann halt dann der Täter besser verfolgt werden. Das ist auch nicht per se verkehrt.
Zur Abschreckung, ne, könnte man
zur
sagen.
Zur Abschreckung oder auch damit er keine neuen Straftaten begeht. Deswegen, ich will jetzt nicht pauschal Videoüberwachung in Frage stellen, aber dieser Mechanismus, es passiert etwas und Politiker müssen dann innerhalb von kürzester Zeit irgendwie scharfe Sätze sagen, es passiert jetzt erstens, zweitens, drittens. Das führt eben häufig dazu, dass man in der Politik den Weg des geringsten Widerstandes geht, der übrigens auch häufig relativ kostenfrei zu machen ist. Mhm. Wenn Sie tatsächlich an Bahnhöfen mehr Polizei einsetzen wollen, wenn Sie ansprechbare Beamtinnen und Beamten in Fußgängerzonen haben wollen, das kostet richtig Geld, ja. Wenn Sie schnell handelnde Gerichte haben wollen, die eben Menschen, die man festgenommen hat, schnell verurteilen, was eine gute Sache wäre, dann brauchen Sie für in den Ländern für die Justiz richtig mehr Geld. Und in der Abwägung sagen dann viele so, ach komm, nee, dann lass uns doch noch lieber ein bisschen weiter überwachen. Vollkommen unabhängig von der Frage, ob das überhaupt evident ein Jota mehr Sicherheit bringt. Und aus diesen Debatten müssen wir irgendwie rauskommen, weil das eben am Ende auch das Sicherheitsversprechen, das man den Menschen gibt, das wird eben nicht gehalten.
Dennis Kenji Kipka, würden Sie sagen, das ist eine falsche Prioritätensetzung? Und die Leute werden auch ein bisschen für dümmer gehalten, als sie sind. Ich meine, das, was Sie auch jetzt gesagt haben, Herr von Nutz, ist ja logisch, ist ja plausibel. Also wenn ich keine Polizei um die Ecke habe, die mir schnell helfen kann oder wenn auch Menschen verrohen, weil die sozialen Umstände schwierig sind, gibt es einfach mehr Gewalt.
Ja, also ich glaube, in der Kriminalsoziologie ist es schon seit längerem anerkanntes Dogma, dass man eben sagt, man muss auf die Umstände schauen, aus denen sich Kriminalität ergibt. Und das ist eigentlich der erste und wichtigste Punkt, wo wir anfangen müssen. Und man kann eben Kriminalität, also dieses Beispiel Videoüberwachung ist eigentlich das Beste an der Stelle für mich. Man kann Kriminalität nicht sofort durch technische Maßnahmen 1:1 bekämpfen, sondern muss eben auch schauen, wo kommt Kriminalität her? Was sind die Ursachen dafür? Warum ist beispielsweise auch in einem Stadtteil mit mehr Kriminalität zu rechnen? Liegt es an den sozialen Gegebenheiten gegebenenfalls? Liegt es daran, weil vielleicht mehr Geschäfte, mehr Büros da sind? Liegt es daran, weil am Wochenende niemand vor Ort ist? Und das sind die Punkte, die man adressieren muss. Und bei der Videoüberwachung ist es durchaus so, also wenn man sich mal das Beispiel Großbritannien anschaut, die ist extrem populär dort geworden aufgrund eines einzelnen Ereignisses in den frühen 1990er Jahren, als nämlich im Jahr 1992 ein Gewaltverbrechen gegen ein Kleinkind verübt wurde. Und dieser Vorfall konnte deswegen so besonders schnell aufgeklärt werden, weil eben diese Entführung dieses Kleinkindes aus einem Kaufhaus heraus von der Kaufhaus-Videotechnik erfasst wurde und so die Täter identifiziert werden konnten. Das ist einer der Gründe, warum man jetzt auch sagen kann, wenn man Großbritannien, egal ob am Flughafen, in der Innenstadt, schnell feststellen kann, überall sind Überwachungskameras. Und das sind Argumente, die in gewisser Hinsicht auch Narrative bedienen. Also wenn es beobachtet wird, dann begehe ich vielleicht auch keine Straftat. Oder wenn ich beispielsweise im Internet KI-gestützt, algorithmenbasiert ständig erfasst werde, begehe ich keine Straftat. Aber das ist eben nicht das Nonplusultra, weil es eben nicht die Ursachen bekämpft, sondern lediglich an Symptomen arbeitet.
Zumal auch Straftäter tendenziell dazu neigen, sich dann neue Wege zu suchen, würde ich mal sagen, wenn sie wissen, wie sie gejagt oder gefasst werden können.
Ja, also definitiv, das sieht man ja bei Cyberkriminalität. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, weil natürlich müssen wir den Cyberraum schützen und da müssen wir auch viel, viel mehr machen, als in der Vergangenheit der Fall ist. Die Ermittlungsbehörden auf deutscher Ebene, internationaler Ebene haben in konzertierten Polizeiaktionen auch oftmals Ransomware-Kriminelle, also solche Kriminellen, die Daten verschlüsseln, dann Erpressungsgelder verlangen, große Netzwerke lahmgelegt, Botnetze lahmgelegt, die beispielsweise Website-Attacken, also DDoS-Attacken durchgeführt haben. Aber trotzdem sieht man eben immer, Kriminalität hat ja auch oftmals einen Grund. Und die Cyberkriminellen, die sind hochinnovativ und stellen sich natürlich auch auf die Situation ein. Und das kann man an vielen anderen Stellen sehen. Und wenn ich eben ein Verbrechen begehen will, dann lasse ich mich im Zweifelsfall eben auch nicht durch eine Überwachungsmaßnahme davon abhalten.
Am Ende dieser Runde noch ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Es geht ja immer, haben wir schon hier mehrfach angesprochen, um das Abwägen zwischen Sicherheit und demokratischen Grundrechten. Und nun haben Sie, Herr Kipke, gesagt, wir haben schon den gläsernen Bürger. Also eigentlich klingt das so wie, ist schon zu spät. Ist es schon zu spät? Obwohl wir ja über viele Gesetze noch diskutieren, ob sie nun kommen oder nicht.
Also ich glaube, die Frage ist, wo man jetzt zu spät ansetzt. Was ich glaube ich, oder was man definitiv sagen kann, ist, dass so viele Daten von uns mittlerweile schon irgendwo gespeichert sind und auch analysiert werden, vernetzt sind, dass wir sagen können, ich würde sagen, 99% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben so viele Daten im Netz stehen, dass man ein umfassendes Persönlichkeitsprofil über sie ohne weitere zusätzliche Daten bilden könnte. Und die Frage ist, was macht man jetzt damit? Also lassen wir beispielsweise Privatunternehmen Sicherheitsbehörden an der Stelle gewähren oder ziehen wir eben klare Grenzen ein, um diesen Datenschatz auswerten zu können? Digitale Askese. Das gibt es schon lange nicht mehr. Also wenn man am gesellschaftlichen, am wirtschaftlichen Leben partizipieren will, dann muss man irgendwo an der Digitalisierung und Vernetzung mitwirken. Aber wir müssen eben so ein bisschen den Menschen auch die Kontrolle wieder über diese Daten zurückgeben. Und da ist natürlich zuvorderst auch der Staat gefordert, im Sinne der digitalen Grundrechte, die ja bereits seit Jahrzehnten existieren, die richtigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, um eben informationelle Selbstbestimmung über diese Datenschätze wieder zu ermöglichen.
Also Herr von Notz, der gläserne Bürger ist da, aber das Recht kann es dann vielleicht noch richten?
Also ich würde es nicht ganz so scharf formulieren, weil ich finde, man muss auch klar machen, was es zu verteidigen gilt. Und ohne jeden Zweifel ist die Bundesrepublik Deutschland und leben wir in Europa in sehr freiheitlichen Gesellschaften. Und trotzdem gibt es diese Bedrohung, das kann man ganz klar so sagen, das teile ich, was Herr Kipke sagt, dass vor allen Dingen die Datenmacht, die bei einigen wenigen großen digitalen Plattformen entstehen, am Ende auch für Freiheitsrechte ein gefährliches Ausmaß annehmen. Nur da ist eben der Staat in der Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger auch vor der Allmacht dieser Konzerne zu schützen. Und da muss man reingehen. Und die Aufgabe des Staates ist eigentlich nicht, diese Datenmacht sozusagen dann für sich auch noch zu, also nicht nur, dass
sich
das
als Vorbild zu nehmen,
nicht nur als Kommerzialisierungsinstrument für private Unternehmen, sondern auch noch als Überwachungsinstrument für staatliche Strukturen auszunutzen. Dann wird es wirklich verrückt. Und ich will nochmal sagen, wir leben ja, glaube ich, wirklich im Jahr 2025 in einer Zeit, wo eben nicht klar ist, ob wir in 5 bis 10 Jahren noch in einer liberalen Demokratie leben, ob nicht autokratische Staaten ihren Herrschaftsbereich einfach ausweiten. Und das bedroht sozusagen unsere Freiheit fulminant derzeit. Und wenn wir diese Freiheit verteidigen wollen, wenn wir dieses Grundversprechen, was auch unsere Verfassung, was unser Grundgesetz den Bürgerinnen und Bürgern gibt und was ja am Ende auch die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik ausgemacht hat. Wenn wir das verteidigen wollen, dann müssen wir uns eben gegen diese Angriffe aufstellen, aber dann müssen wir auch von staatlicher Seite den Versuchungen widerstehen, all das zu machen, was man einfach faktisch machen kann. Dann gibt es rechtsstaatliche Grenzen und die müssen eingehalten werden.
Ich nehme das als Schlusswort. Herzlichen Dank für diese Runde zwischen digitaler Überwachung und Sicherheitsversprechen. Darüber habe ich diskutiert mit Konstantin von Notz, Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen, und mit Dennis Kenji Kipke, Professor für IT-Sicherheitsrecht. Danke Ihnen. Unser Gespräch ist eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur mit Wikimedia Deutschland im Rahmen der Reihe Wissen macht Gerechtigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.